Herr Jesus Christus, wir schauen auf zu dir und wir hören auch auf dich, auf deine Lehren. Wir wollen dich bitten, dass wir deine Stimme hören und dass deine Stimme in uns Glauben wirkt, unseren Willen zum Guten stärkt. Wir warten auch auf dich, auf dein Kommen. Wir beten, dass du uns Gnade gibst, zur Treue, bis du kommst, dir zu dienen, deinem Volk zu dienen und den Menschen in dieser Welt um uns herum nützlich zu sein. Sei jetzt mit uns. Wir brauchen deinen Beistand. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns nicht allein lässt. Amen. Ja, schlagen wir jetzt auf Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1, das ist der vierte Abschnitt, der über Älteste spricht, Eigenschaften der Ältesten. Titus 1, Verse 5 bis 9. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ich will hier nur auf zwei Dinge hinweisen. Manches deckt sich ja mit dem, was in 1. Timotheus 3 steht, aber hier wird etwas gesagt, das dort nicht steht. Es heißt vom Ältesten, dass er gläubige Kinder hat. Der gläubige Kinder hat im Vers 6. Das ist vielfach so gedeutet worden, wenn jemand Kinder hat und nicht alle gläubig sind, kann er nicht Ältester sein. Das steht nicht da. Beachtet, wie es formuliert ist. Hier steht nicht, dessen Kinder gläubig sind, sondern der gläubige Kinder hat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der gläubige Kinder hat ist eine Feststellung, dass von den Kindern Gläubige sind. Aber es ist nicht gefordert, alle müssen gläubig sein. Nun, ich sage das nicht, dass er das ja niemand mich falsch versteht. Ich müsse da mich selbst irgendwie schützen. Wir haben 4 Kinder und sie folgen alle dem Herrn nach. Aber das ist nicht eine Bedingung, dass alle gläubig sein müssen. Es steht einfach nicht da. Was aber Bedingung ist, und das muss man sehen, dass die Kinder, sie sind anständig. Sie leben nicht ausschweifend. Sie ehren und achten die Eltern. Wenn es nun so ist, dass jemand, sagen wir, jemand hat 4 Kinder und nur eines dieser 4 ist gläubig und 3 nicht, dann muss man sich fragen, ob da nicht etwas beim Erziehungsauftrag, Umgang mit den Kindern nicht schief gewesen ist. Also es ist sicher zu erwarten, dass wenn Kinder da sind, mehr gläubig als ungläubig sind. Aber ich wollte das nur sagen, dass wir hier nicht hineinlegen, was nicht dasteht. Er hat gläubige Kinder, aber es steht nicht, alle seine Kinder sind gläubig. Und dann dieser Ausdruck zur Frage, eben lehrfähig. Was ist damit gemeint? Er müsse lehrfähig sein. Dieser Ausdruck wird in 1. Timotheus verwendet. Hier steht, dass er anhängend, Vers 9, dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Also sein Verhältnis zur Bibel muss ganz klar sein, sein Verhältnis zur Lehre muss klar sein, dass an der Lehre hängt. Und dass er fähig ist, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, auch zu ermuntern. Im Griechischen erstaunlicherweise nur ein Wort für beides. Man kann das Griechisch nicht unterscheiden, ist da sehr grob. Da ist der deutsche Zugriff viel präziser. Also ermuntern und ermahnen, das muss er können mit dem Wort. Und Widersprechende überführen. Also er muss nicht unbedingt ein Lehrer oder ein Prediger sein, aber das muss sein Verhältnis zur Lehre sein. Und mit der Lehre muss er ermuntern, ermahnen und Widersprechende überführen können. Jetzt stellt sich die Frage der Ältesten, wie sie denn eingesetzt werden. Ich lasse jetzt manches aus. Wenn es interessiert, kann das nachlesen in diesem Büchlein. Älteste erkennen und einsetzen. Nun, so viel ist uns bewusst geworden, Älteste sollen in der Gemeinde nur die sein, die Gott dazu berufen hat, die der Heilige Geist eingesetzt hat. Aber wie können wir die erkennen? Und wie gehen wir vor beim Einsetzen der Ältesten? Nun, Gott hat uns 4 Mittel gegeben, und wenn wir diese 4 Mittel gebührend benutzen und darauf achten, dass wir uns durch diese 4 Mittel leiten lassen, dann können wir gewiss sein, dass Gott uns auch in dieser Frage führt und uns vor Fehlern, Fehltritten, katastrophalen Entscheidungen bewahrt. Das erste Mittel, das Wort Gottes. Das zweite Mittel, Gebet. Das dritte Mittel ist Bewährung. Das vierte Mittel ist Zeit. Wort Gottes, Gebet, Bewährung, Zeit. Nun, wir haben ja heute die meiste Zeit damit verbracht, ins Wort Gottes hineinzuschauen. Und wir müssen sagen, dass uns die Bibel sehr viel sagt über Autorität, Unterordnung, Führung, Führer. Wer ist ein Führer? Woran erkennt man ihn? Was ist seine Aufgabe? Wozu ist er da? Also das Wort Gottes auf diese Frage hin untersuchen. Nicht nur diese Liste wird nur berücksichtigt. 1. Timotheus 3. Das ist gut, diese Liste, aber das ist nur wie eine Checkliste, bei der wir einiges wie abhaken können. Aber das ist nicht alles, was das Wort zu dieser Frage sagt. Also wir müssen das Wort gründlich untersuchen auf die Bedeutung dieses ganzen Problemkreises. Und dann Gebet. Wir müssen uns im Gebet vom Herrn abhängig machen in dieser Sache. Wir sind darauf angewiesen, dass er führt, dass er deutlich macht, dass er offenbart. Und so wollen wir es den Aposteln gleich tun, Apostelgeschichte 1, Vers 24. Apostelgeschichte 1, ja, lesen wir von Vers 21 an. Apostelgeschichte 1 von Vers 21 an. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangen von der Taufe Johannes bis zu dem Tag, an welchem er von uns aufgenommen wurde. Von diesen muss einer, ein Zeuge seiner Auferstehung, mit uns werden. Wir können sagen, hier nennen sie Qualifikationen. Aber das genügt ihnen nicht. Denn jetzt wollen sie die göttliche Legitimation, das ist ihnen das Wichtigste. Herr, zeige du uns. Und jetzt beten sie darum, dass Gott zeigt, wen er berufen hat. Du, Herr, Herzenskünder aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast. Also Gebet. Oder denken wir an Mose. Mose hätte ja genügend Grund gehabt zu sagen, also ich kenne ja die Leute, ich kenne die verschiedenen, die in Frage kommen in Israel. Ich kenne den Josua, ich kenne den Kaleb. Ich weiß doch, wer für diese Aufgabe, das Volk zu führen, nach mir am tauglichsten ist. Das Erstaunliche ist, dass Mose nicht auf seine Erfahrung oder auf seine Personen- und Menschenkenntnis vertraut, sondern er betet. Er sucht im Gebet die Führung Gottes. 4. Mose 27, 15 bis 18. 4. Mose 27, 15 bis 18. Und Mose redete zum Herrn und sprach: Es bestelle der Herr, der Gott, der Geister alles Fleisches, einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen heraus und einziehe und sie aus- und einführe, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua. Gebet. Und das müssen wir unbedingt tun, wenn in der Gemeinde die Sache der Ältestenfindung, Ältesteneinsetzung, wenn sie akut wird. Bei neu gegründeten Gemeinden dauert es meistens eine Weile, bis diese Frage wirklich akut wird. Dann müssen wir unbedingt beten. Wort Gottes und Gebet. Nun, Wort Gottes, das heißt natürlich, dass wir dann auch in der Gemeinde das zum Thema machen. Dass wir über längere Zeit mit der Gemeinde dieses Thema studieren. Dass die Gemeinde gelehrt ist in dieser Sache, unterwiesen ist in dieser Sache und dann beten. Und dass die ganze Gemeinde betet, dass Geschwister zu Hause beten, dass man bei den, in den Hauskreisen betet. Betet, dass der Herr in dieser Sache führt. Denn der Herr ist allein Herzenskenner aller. Wir können gewisse Dinge beobachten im Leben von jemandem, aber die Herzen kennen wir nicht. Der Herr aber kennt sie. Und so müssen wir uns in dieser Sache vom Herrn führen lassen. Dann das dritte Mittel, Erprobung und Bewährung. Das wird zwar nicht direkt gesagt bei den Ältesten, aber es wird gesagt bei den Diakonen. 1. Timotheus 3, Vers 10. 1. Timotheus 3, Vers 10. Lass diese aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also Erprobung und Bewährung. Aber das fällt unter diesen Ausdruck kein Neuling. Am Ältesten, das steht ausdrücklich, kein Neuling. So können wir ergänzen aus diesem Wort über die Diakone, erprobt und bewährt. Er muss erprobt sein. Und das dauert Zeit, da muss man jemanden länger beobachten können, sehen, wie er sich verhält in unangenehmen Situationen, ob er demütig ist, ob er bescheiden ist, ob er lernbereit ist. Eine Stelle aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 24, Vers 10. Kapitel 24, Vers 10. Zeigst du dich schlaff am Tag der Drangsal, so ist deine Kraft gering. Nun, der Herr führt eben durch Tage der Not, der Beklemmung, der Angst, der Bedrängnis, damit wir merken, dass unsere Kraft wirklich gering ist. Aber dann lernen wir, auf ihn zu vertrauen. Und dann machen wir diese Erfahrungen immer wieder. Und wenn jemand immer wieder durch solche Zeiten hindurchgegangen ist, man merkt, er hat sich deswegen nicht abgewandt oder ist dann wochenlang zu Hause geblieben oder monatelang oder dann wie einfach stumm dagesessen und die Flügel die ganze Zeit hängen lassen, sondern trotzdem, er ist genau gleich weiter marschiert. Das ist jemand, der sich dann unter Belastung bewährt hat. Und das zeigt, dass er eben belastbar ist. Die Drangsal macht nämlich offenbar, auf wessen Kraft man wirklich stützt. Denken wir daran, wie Paulus einen Mitarbeiter mitnahm auf seine Reisen, aber dieser Mann musste in der örtlichen Gemeinde bewährt sein. Apostelgeschichte 16. 1 und 2, Apostelgeschichte 16, Verse 1 und 2. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, da selbst war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, welcher ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und in Ikonium. Zwei Gemeinden, man kannte ihn, hat ein gutes Zeugnis, war bewährt. Daraus ergibt sich, dass Älteste in einer örtlichen Gemeinde, die müssen in der Gemeinde gut bekannt sein. Solche, die in der Gemeinde seit Jahren dabei sind. Und doch erlebt man das immer wieder, da zieht irgendjemand an den Ort und dann kommt er in die Gemeinde und bald merkt man, der kann gut predigen und dann hat er auch noch einen verantwortungsvollen Job, hoher Beamter oder irgendwas, Hochschullehrer oder irend so etwas. Und nachher denkt man gleich, das ist ein Ältester. Das ist nicht bewährt. Er muss unter den Augen der Geschwister sich jahrelang bewährt haben. Nicht einfach, weil er gut reden kann und einen angesehenen Posten hat in der Welt. Das heißt noch gar nichts. Das kann sogar sehr gefährlich sein. Also jemand, der in der Gemeinde bekannt ist. Und das zeigt auch, wie vollständig, wie gefährlich und wie verkehrt auch dieses Modell ist, dass man Schulen errichtet und dann sind Leute 4 Jahre oder 5, machen ein theologisches Seminar und nachher werden sie als Leiter von Gemeinde zack, dahin geschickt und nachher sind sie die Pastoren einer Gemeinde, eine Gemeinde, die überhaupt nicht kennt. Das ist eine völlig unmögliche Situation. Sie müssen wirklich bekannt sein. Das haben wir jetzt an verschiedenen Beispielen gesehen. Ihr kennt das Haus des Stephanas, wurde gesagt. Und so war Timotheus in den Versammlungen dort bekannt, ging dort über Jahre aus und ein. Man kannte ihn. Und das muss bei Ältesten auch so sein. Man muss sie wirklich kennen, ob sie sich auch unter Druck bewährt haben, unter unangenehmen Situationen bewährt haben. Zur Gemeinde und zu den Geschwistern gestanden sind, auch wenn es brenzlig geworden ist. Das muss unbedingt sein. Also Bewährung. Und dann Zeit. Wir müssen warten können. Und da haben wir Fehler gemacht, auch bei uns. Sie haben zu schnell Älteste eingesetzt und es zeigte sich dann, sie waren keine Ältesten. Das ist beschämend. Das ist beschämend. Also ich sage nicht, dass ich all diese, was ich heute sage, diese Mittel, dass wir das perfekt hantiert haben, gar nicht. Aber wir wollen sehen, was die Schrift lehrt und der Herr gebe, dass wir uns einfach an dem orientieren und wir werden vor manchem dann bewahrt bleiben. Zeit, unbedingt Zeit. Warten können, bis Sachen eindeutig werden. In 1. Timotheus 5 steht ja dieser Satz im Vers 22. 1. Timotheus 5, Vers 22. Die Hände lege niemand schnell auf. Gemeint ist hier natürlich im Zusammenhang des ganzen 1. Timotheusbriefes die Frage der Ältestenschaft. Denn unmittelbar vorher ist von den Ältesten gesprochen worden. Und in Kapitel 3 davon, woran man Älteste erkennt. Und dann, die Hände lege niemand schnell auf. Lass dir Zeit. Und setze nicht so schnell einen Ältesten ein. Hand auflegen steht hier für Einsetzen in den Dienst. Sich identifizieren mit dem Betreffenden. Ich stelle mich zu ihm, ich stelle mich hinter ihm. Hand auflegung. Und habe nicht Teil an fremden Sünden. Denn wenn du jemanden als Ältesten vorstellst, empfiehlst, einsetzest und er nachher die Gemeinde irreführt oder Dinge in die Gemeinde hineinführt, die die Gemeinde verderben, ja, dann bist du mitschuldig. Dann bist du mitschuldig. Also Zeit. Denn, Paulus begründet auch warum, Zeit. Verse 24 und 25. Von etlichen Menschen sind die Sünden vorher offenbar. Es gibt solche, bei denen ist es ziemlich bald klar, ob sie Älteste sein können oder nicht. Nein, scheiden aus. Bei manchen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus. Also bevor das Gericht kommt, sind schon offenbar. Gehen voraus zum Gericht. Etlichen aber folgen sie auch nach. Es gibt Leute, die jahrelang nach außen sieht alles tipptopp aus. Im Verborgenen sind Dinge da, die niemand sieht und werden erst später offenbar. Darum Zurückhaltung. Wirklich Zurückhaltung. Angenommen, wir hätten David und Saul nur die beiden gekannt und miteinander verglichen. Vielleicht hätten wir gesagt, aber hör mal, von Saul haben wir nie gehört, dass er Ehebruch betrieben hätte. Oder dass er einen Wehrmann in den Tod geschickt hätte. David aber wohl. Also hüten wir uns, einfach vom Äußeren vorschnell zu urteilen. Gott allein liest die Herzen, darum Zeit. Jetzt die Frage, wer setzt Älteste ein? Nun, wir haben gesehen, Apostelgeschichte 20, Vers 28, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Es ist der Heilige Geist, es ist Gott. Das Prinzip ist immer gleich. Gott beruft, Gott legitimiert, Gott setzt ein. Aber er tut das nicht unvermittelt. Bei Mose tat er es unvermittelt, er erschien dem Mose im brennenden Dornbusch. Aber bei Josua tat er es nicht unvermittelt, sondern mittelst Mose wurde Josua eingesetzt. Die Apostel wurden direkt vom Herrn berufen, ja. Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus von ihren Fischerbooten und Netzen weg. Aber ein Timotheus wurde nicht direkt berufen. Er wurde berufen durch Paulus und nachher hat Paulus ihm die Hände aufgelegt, wird ausdrücklich gesagt. Also Gott, es ist Gott, der einsetzt, der Heilige Geist, der einsetzt, aber er verwendet Menschen dabei. Und so geschieht das heute in der örtlichen Gemeinde. Nun, in der Apostelgeschichte haben wir Beispiele, aber nur Beispiele dafür, wie die Apostel Älteste einsetzten. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an welchen sie gläubig geworden waren. Also sie, die Apostel, haben Älteste ausgesucht. Hier steht gewählt, nicht die Gemeinde hat gewählt. Paulus und Barnabas haben gewählt. Also die Apostel haben gesagt, der und der. Also nicht die Gemeinde wählt. Denn die Gemeinde ist weder Diktatur noch Demokratie. Ich meine, es ist nicht Demokratie. Es geht immer von oben nach unten. Es ist der Heilige Geist, der einsetzt. Er verwendet Menschen dabei. Es wurden auch keine Stimmen gezählt. Wenn die Apostel selber nicht dabei sein konnten, dann haben sie einen Timotheus, einen Titus beauftragt. Darum Titusbrief. Timotheusbrief, im Titusbrief steht ja ausdrücklich, ich ließ dich in Kreta, damit du in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Nun, wir haben ja keine Apostel unter uns und manche sagen dann, ja, wir haben keine Apostel, die konnten nur Älteste einsetzen. Und dann sagen wir, ja, aber Timotheus und Titus, ja, die waren von den Aposteln beauftragt. Das klingt ja fast nach apostolischer Sukzession, als ob wir das bräuchten. Nein, wir brauchen keine apostolische Sukzession. Das hat ja die römische Kirche und auch die anglikanische Kirche für sich beansprucht. Wir haben die Schriften der Apostel. Nicht die Apostel persönlich, aber die Schriften der Apostel. Und so haben wir das Vorbild und die Anweisungen der Apostel und von denen lassen wir uns leiten. Bei der Einsetzung von Ältesten. Aber die Frage bleibt immer noch, ja, wer setzt sie denn ein? Das war bei uns auch eine Frage. Die Gemeinde war bei uns entstanden. Sie war gewachsen, so einfach. Leute kamen langsam zum Glauben. Die Gemeinde wuchs. Und wir hatten am Anfang nicht diese Frage, was machen wir dann, wenn Älteste eingesetzt werden? Solche Fragen hat man ja gar nicht. Es ging es nur zunächst darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir begannen regelmäßig uns zu versammeln und dann kam langsam diese Frage. Dann haben wir das alles lange untersucht. Das wurde auch in der Gemeinde ausführlich gelehrt und dann die Frage, ja, und jetzt, wer setzt jetzt die Ältesten ein? Und was uns dabei geholfen hat, das gab uns einen entscheidenden Fingerzeig. Das war 2. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Paulus fragt hier, fangen wir wiederum an, uns selbst zu empfehlen oder bedürfen wir etwa wie etliche Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Ja, da waren ja Leute in Korinth, die haben überhaupt die Autorität des Paulus in Frage gestellt und haben auch gesagt, hört mal, ihr Korinther, Paulus hat euch gar nichts zu sagen. Also bitte, wir sind hier Korinther, Paulus hat nichts zu sagen. Und dann fragt Paulus, ja, brauche ich denn einen Empfehlungsbrief, dass ich zu euch kommen kann und bei euch lehren darf? Brauche ich einen Empfehlungsbrief? Sicher nicht. Ihr seid ja mein Empfehlungsbrief. Ihr seid als Brief geschrieben worden durch meinen Dienst. Ich habe gearbeitet unter euch. Das Evangelium verkündigt, euch gelehrt und so seid ihr überhaupt erst als Gemeinde entstanden. Also ist mein Dienst, den ich unter euch getan habe, der zur Entstehung der Gemeinde führte, das ist die göttliche Beglaubigung. Denn ihnen galt das nichts, dass Paulus sagt, ich bin ein Apostel des Herrn. Ja, einige haben das ja in Frage gestellt. Und so verweist er auf das Ergebnis seines Dienstes, die Gemeinde entstand. Nun, bei uns wird es ja auch so sein, es entstehen neue Gemeinden. Niemand von uns ist ein Apostel. Aber die, die Gott verwendet hat, dass die Gemeinde entstand, dass sie Festigkeit fand, dass sie in der Lehre, in der Wahrheit gegründet wurde, dass sie zu ihrer eindeutigen Identität und zu ihren Überzeugungen kam, das sind die Leute, die dadurch von Gott als Führer bestätigt sind. Das ist ihr Empfehlungsschreiben. Und das wurde uns dann bewusst. Aha. Und es war bei uns ganz klar, durch wen die Gemeinde entstanden war, durch wessen Arbeit und Dienst sie entstanden war und diese Überzeugungen gewonnen hatte und diesen Weg so ging. Das war ganz deutlich. Das wusste jeder. Und so war dann allen sofort bewusst, aha, der und der, das sind die Ältesten. Das waren damals zwei. So kamen wir also zur Antwort auf diese Frage, wer setzt sie ein? Nein, wir müssen sie nicht einsetzen, sondern sie sind jetzt beglaubigt durch das Ergebnis ihres Arbeitens und Dienens. Nun, das geht nicht immer. Denn es gibt manchmal Gemeinden, die bestehen schon seit 2 oder 3 Generationen. Es gibt Gemeinderichtungen, die sich ganz an das Neue Testament halten, allgemeines Priestertum, nicht ein Ein-Mann-System, nicht eine Pastorenkirche, nicht eine Funktionärskirche, aber sie haben große Scheu davor, Älteste einzusetzen, weil sie immer Angst hatten, das führt dann wieder zu einer Zweiklassen-Einteilung, Klerus und Fußvolk. Und so haben sie über Generationen, 2, 3 Generationen nie Älteste gehabt. Und dann merken Gemeinden, aber eigentlich, es sind zwar alles verständliche Argumente aus Gefahr vor einer schlechten Entwicklung, aber eigentlich sagt ja das Neue Testament, Älteste sollen da sein und wenn keine da sind, wird Mangel da sein, steht in Titus 1. Titus solle was noch Ermangelte in Ordnung bringen und Älteste einsetzen. Und so fragen sie sich dann, ja, wie können wir jetzt Älteste einsetzen, die Leute, durch die die Gemeinde entstand? Oder die Brüder, die arbeiteten, das entstanden und wuchsen, sind ja längst nicht mehr unter uns. Gut, dann wird man sich fragen müssen, aber wer sind denn die Männer, bei denen man gemerkt hat im Lauf der letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass sie wirklich der Herde gedient haben? Dass sie ermuntert haben, ermahnt haben, gelehrt haben, gewacht haben? Und das wird man meistens ziemlich bald feststellen. Nun, so oder so, es geht darum, dass wir als Gemeinde gemeinsam erkennen, was ist Gottes Wille und dass dem Willen Gottes Bahn bereitet wird. Also, dass Gott so führen kann unter uns, dass die zu Ältesten werden, eingesetzt werden, die von Gott berufen und von Gott qualifiziert sind. Denn das muss uns klar sein, die Gemeinde ist nicht eine Demokratie. Wirklich nicht. Nun, Demokratie ist eine ganz geniale Regierungsform für Sünder. Denn das Geniale und das eigentlich das Schlaue am System Demokratie ist, dadurch, dass alle die gleiche Stimme haben, natürlich, man kann dann Parteien bilden, aber dadurch, dass verschiedene Meinungen da sind zu gewissen Sachfragen, entsteht immer so viel Gegengewicht, dass nie ein Extrem sich durchsetzen kann. Und so wird das Böse immer einigermaßen so in der Waage gehalten. Dass ein wirklich Böses sich nicht durchsetzen kann. Und so ist Demokratie, also bestenfalls gesagt, ja am wenigsten schlechte Regierungsform, die es gibt. Schlecht ist sie auch. Klar ist sie schlecht, das weiß jeder von uns. Aber vielleicht noch die am wenigsten schlechte bis jetzt. Bis jetzt. Mit Vorbehalt gesagt. Aber gemeint ist nicht und die Führung der Gemeinde die am wenigsten schlechte Form. Die Gemeinde ist Werk Gottes, Haus Gottes, durch Gottes Willen entstanden. Und so ist die Gemeinde der Ort, an dem nur ein Wille regiert, das nach Gottes Gedanken. Ein Wille, Gottes Wort, Gottes Gebote, Gottes Auftrag. Das geschieht allerdings, wie gesagt, durch Menschen. Und das macht die Sache schwer. Das Problem sind wir. Bei uns sind viele Hindernisse da und Unverstand ist da und Ichbezogenheit ist da, macht es schwer. Aber das ist das Bild, das wir ganz klar sehen müssen, das Bild, das uns das Neue Testament von der Gemeinde gibt, nicht Demokratie. Und darum darf man das nicht so machen, dass man Stimmen zählt und die, die die meisten Stimmen haben, die sind dann die Ältesten. Gemeinde ist nicht Demokratie, auch nicht Diktatur. Was ist denn die Gemeinde? Monarchie und Oligarchie. Also Monarchie, Gott allein, und er regiert in der Gemeinde durch sein Wort, durch seinen Geist und dann delegiert Autoritäten, aber das sind nicht alle, wenige. Also Oligarchie heißt ja wenige. Aber das muss man natürlich also mit sehr viel Vorbehalt sagen. Also das kann man natürlich ganz falsch verstehen. Aber es ist uns hoffentlich klar, die vollkommene Regierung ist Königsherrschaft. Und das werden wir haben im tausendjährigen Reich. Aber das ist nur dann gut, wenn der König vollkommen ist und sündlos. Denn so viel Macht in einer sündigen Seele, das ist natürlich ganz gefährlich, brandgefährlich. Und darum haben wir als Menschen in der Menschheitsgeschichte mit Monarchien nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Und dann denken manche nie mehr Monarchie. Ist auch verständlich. Aber die vollkommene Regierungsform ist natürlich schon die. Ein König, der über alles herrscht. Unser Herr Jesus Christus. Und das soll ja in der Gemeinde, soll das so weit wie möglich sichtbar werden und verwirklicht werden, dass hier ein Wille, ein Wort herrscht. Christus, sein Wort, sein Geist. Und Älteste sind eigentlich nur dazu da, das ist ihre wirkliche Bestimmung, dass sie durch ihren ganzen Dienst dafür sorgen, dass mehr und mehr der Wille Jesu Christi allein herrscht und regiert. Davon sprechen ja auch die Apostel. Paulus schreibt den Korinthern, er schreibt den Philippern, dass er es wünscht und auch er betet darum, dass sie mehr und mehr einerlei Sinnes, einerlei Gesinnung, alle das eine wollen, alle das Gleiche, alle auf eines ausgerichtet sind. Und das wäre eben das Vollkommene. Wir werden es nie erreichen, solange wir hier auf der Erde sind. Aber wir wollen doch das, was uns gegeben ist, geoffenbart ist als das Vollkommene, das Göttliche. Das wollen wir vor Augen haben. Daran wollen wir uns messen und dem Herrn vertrauen, dass er nicht aufhört, an uns zu wirken, dass wir langsam in die Richtung wachsen. Gut, dann schließe ich an dieser Stelle. Ich danke auch fürs geduldige Zuhören. Es ist für euch mindestens so schwer, da zu sitzen und zu hören so lange. Und jetzt ist es leider so, ich muss also in einer Viertelstunde oder ja, muss ich weg zum Bahnhof, sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Das ist der letzte Zug, der mich noch bis nach Hause bringt. Hans nicht mehr da? Ja, dann beten wir miteinander.